Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Mit verschärften Regeln wollen Bund und Länder die Corona-Pandemie in Deutschland unter Kontrolle halten. Nach zähem Ringen verständigten sie sich gestern Abend auf eine abgestufte Strategie. Neue Auflagen wie eine erweiterte Maskenpflicht sollen überall dort greifen, wo die Infektionszahlen bestimmte Marken überschreiten. Keine Einigung gab es im Streit über das Beherbergungsverbot. Bereits am Tag nach dem Treffen ist die Regelung in einigen Ländern aber schon vom Tisch. Unterdessen stieg die Zahl der registrierten Neuinfektionen auf den höchsten Stand seit Ausbruch der Pandemie. 6.638 neue Fälle wurden dem Robert-Koch-Institut binnen 24 Stunden gemeldet. Der bisherige Höchstwert stammt von Ende März.
Als die MPs am späten Abend das Kanzleramt verlassen, ist klar, die Einigung ist nur der kleinste gemeinsame Nenner. Besonders deutlich wird das beim umstrittenen Beherbergungsverbot. Hier gibt es keine Einigung. Jedes Land kann seine eigene Lösung finden.
Darf ich Ihnen einfach sagen, dass einzelne Bundesländer jetzt schon Leute einfach nach Hause geschickt haben? Und mein Bundesland hat das nicht gemacht. Und deswegen wollten wir jetzt den Streit nicht miteinander führen, weil es geht nicht um einen politischen Streit. Es geht darum, was müssen wir tun, um Infektionen zu minimieren.
Wir müssen auch unsere Testkapazitäten sichern für die, die es dringend brauchen. Und deshalb bin ich froh, dass wir zum Ende der Herbstferien in allen Bundesländern diese Maßnahme evaluieren werden. Wir für das Saarland jedenfalls werden von Beherbergungsverboten ab sofort Abstand nehmen.
Bundesländer wie Niedersachsen oder Baden-Württemberg sehen das anders. Allerdings schaffen dort heute Gerichte Fakten und kippen entsprechende Regelungen. Die Urteilsbegründungen ähneln sich.
Der rote Faden in den Beschlüssen ist, dass die Eingriffe in die Grundrechte von Reisenden und Hoteliers hier zu hart sind. Es sei zum Beispiel gar nicht nachgewiesen, dass gerade von Hotels ein besonderes Infektionsrisiko ausgehe. Die Entscheidungen haben keine direkten Auswirkungen auf andere Bundesländer. Sie zeigen aber, dass die Gerichte Beherbergungsverbote sehr kritisch prüfen.
In Mecklenburg-Vorpommern gibt es so ein Urteil noch nicht. Die Regierungschefin glaubt, dass ihre Regelung Bestand haben wird.
Ich kann die Verordnung in den anderen Bundesländern gar nicht beurteilen. Wir haben unsere Regel seit Sommer diesen Jahres auch erfolgreich umgesetzt. Und ich halte es nach wie vor für richtig, dass man darüber redet, wie Reisen aus Risikogebieten sicher gestaltet werden können.
Auch bei den anderen Regelungen herrscht wenig Einigkeit. Bayern verabschiedet heute Regeln für private Feiern, die schärfer sind als im Kompromiss festgelegt. Der bayerische Ministerpräsident Söder betont jedoch, dass er auch hinter der Vereinbarung von gestern Abend stehe.
Ich bin mir nicht sicher, ob mit den Maßnahmen von gestern es gelingt, vor die Welle zu kommen und diesen steilen Anstieg wieder zu brechen. Wir hätten uns mehr gewünscht. Trotzdem ein wichtiger Schritt.
Die Regelungen im Detail. Ab 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen soll eine erweiterte Maskenpflicht gelten. Bei privaten Feiern in der Öffentlichkeit sind höchstens 25, zu Hause höchstens 15 Teilnehmer erlaubt. In der Gastronomie wird eine Sperrstunde empfohlen. Ab 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner wird die Sperrstunde verbindlich. An Feiern und Treffen im öffentlichen Raum dürfen dann höchstens 10 Menschen teilnehmen. Gleiches gilt in privaten Räumen. Bei Veranstaltungen gilt eine Obergrenze von 100 Teilnehmern.
Wenn Sie mich fragen, was ist das, was mich beunruhigt, dann ist das der exponentielle Anstieg. Und den müssen wir stoppen. Sonst wird es kein gutes Ende führen.
Die Bundesländer müssen den Kompromiss nun in jeweils eigenen Verordnungen umsetzen. Am gesamten Vorgehen gibt es auch Kritik. Aus der Opposition und den Regierungsfraktionen heißt es, bei solch großen Eingriffen in die Grundrechte müsse der Bundestag stärker beteiligt werden.
Wirtschaftsverbände haben nach dem Bund-Länder-Treffen an die Bevölkerung appelliert, die neuen verschärften Corona-Regeln einzuhalten. Es gelte, einen Lockdown mit fatalen Folgen abzuwenden, hieß es von Industrie und Handel. Die Tourismusbranche begrüßte das Kippen der Beherbergungsverbote in einigen Ländern.
Hotelübernachtungen für Gäste aus Corona-Hotspots sind in immer mehr Bundesländern wieder erlaubt. Der Hotel- und Gaststättenverband zeigt sich sehr erfreut.
Das Beherbergungsverbot hat zu chaotischen Verhältnissen in unseren Betrieben geführt. Mega Aufwand, die Postleitzahlen, die Herkunft zu kontrollieren. Und zum Zweiten bei den Gästen für einen maximalen Frust, weil sie ja gar nicht in der Lage waren, so kurzfristig die Negativtests beizubringen.
Zuvor hatte bereits der Städte- und Gemeindebund den Flickenteppich der Regelung kritisiert.
Wir bedauern das. Bundesweit einheitliche Regelungen auch beim Beherbergungsverbot oder auch die Aufhebung wären sinnvoller gewesen. Viele Leute verstehen das nicht mehr. In das eine Land darf man fahren, in das andere nicht. Im einen Land braucht man den Nachweis und die Quarantäne, beim anderen nur den Nachweis. Das ist kein guter Zustand.
Am Berliner Hauptbahnhof gingen die Meinungen vieler Reisender zum Beherbergungsverbot auseinander.
Man kann in Restaurants gehen, man kann in Kneipen gehen. Warum darf man nicht mal reisen?
Ist schon schwierig natürlich für die Berliner, aber ansonsten bringt es auch keinen um. Ja, muss man auch ganz direkt sagen.
Wir sind jetzt in den Herbstferien und können nicht wirklich verreisen. Wir wollten eigentlich an die Ostsee fahren. Ist nicht möglich, was für uns jetzt nicht wirklich nachvollziehbar ist.
Es ist nun mal eine Pandemie und da muss man das auch so ein bisschen ernst nehmen, das alles.
Ernst nehmen müsse man auch die Lage vieler Beschäftigter im Hotel- und Gaststättengewerbe, fordert der Sozialverband Deutschland. Der Staat solle insbesondere Geringverdiener stärker unterstützen.
Entscheidend ist, dass alle einen Zugang haben zur Grundsicherung, damit sie überleben können. Wir brauchen für die Minijobber die Möglichkeit, Kurzarbeitergeld zu beziehen. Und diejenigen, die bereits Grundsicherungsleistungen beziehen, müssen 100 Euro mehr bekommen.
Wegen der angespannten Wirtschaftslage erneuert auch der Hotel- und Gaststättenverband seine Forderung nach mehr Überbrückungshilfen für die Branche.
Die Bundesregierung hat angesichts steigender Corona-Zahlen weitere Regionen in der EU von Samstag an als Risikogebiete eingestuft. Damit werden die gesamten Niederlande, fast ganz Frankreich, die komplette Slowakei sowie Malta auf die Liste gesetzt. Erstmals werden aber auch Regionen in Italien und Polen als Corona-Risikogebiete eingestuft. Vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklung drängt die EU-Kommission auf eine gemeinsame Impfstrategie der Mitgliedstaaten. Es gehe um technische Vorbereitungen, so Gesundheitskommissarin Kyriakidis, und darum, wer die Impfdosen als erster bekommen soll.
In mehr als 200 Projekten weltweit arbeiten Wissenschaftler und Unternehmen mittlerweile an einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Viele forschen in Europa auch an neuen Verfahren, um schneller zu werden. Die EU-Kommission hat bereits Verträge und Absprachen mit einigen von ihnen abgeschlossen. Das bedeutet, wir haben ein Portfolio mit wahrscheinlich 6 aussichtsreichen Impfstoffkandidaten mit hohen Aussichten, effizient und sicher zu sein. Unsere Verhandlungen mit Unternehmen erlauben den Mitgliedstaaten den Ankauf von mindestens 1,3 Milliarden Impfdosen. Die ersten Impfstoffe dürften frühestens im kommenden Frühjahr auf den Markt kommen. Dringend nötig, denn in vielen EU-Ländern droht die Lage außer Kontrolle zu geraten. In Frankreich steigt die Zahl der Neuinfektionen drastisch, die Intensivstationen füllen sich deutlich. Das Land hat einen Gesundheitsnotstand ausgerufen, es gelten nächtliche Ausgangssperren. Die Niederlande haben einen Teil-Lockdown verhängt, die Gastronomie vorerst geschlossen. In Tschechien findet Unterricht nur noch digital statt, auch hier machen Bars und Restaurants zu. Portugal hat den Katastrophenfall ausgerufen, kann nun die Bewegungsfreiheit einschränken und will eine Warn-App verpflichtend machen. Die Schlüsselaufgabe ist, jedes Mal, wenn wir strikte Maßnahmen einführen, dann deshalb, um noch striktere Maßnahmen in der Folge zu vermeiden. Parallel zu den aktuellen Maßnahmen empfiehlt die EU-Kommission den Mitgliedstaaten, sich vorzubereiten. Hunderte Millionen Impfdosen herzustellen ist schwierig. Gerade zu Beginn werde es nicht genug davon geben. Wir schlagen den Mitgliedstaaten vor, bestimmte Gruppen vorrangig zu behandeln, solange nicht genügend Impfdosen vorhanden sind. Soll heißen, zunächst Gesundheitspersonal, über 60-Jährige und Risikopatienten oder systemrelevante Personen. Und alle EU-Mitglieder sollen gleichzeitig auf die Impfstoffe zugreifen können, abhängig von ihrer Bevölkerungsgröße.
Auch bei der Kultusministerkonferenz war Corona heute ein wichtiges Thema. Es ging um die Frage, welche zusätzlichen Maßnahmen ergriffen werden müssen, um erneute Schulschließungen in der kalten Jahreszeit zu vermeiden. Das Umweltbundesamt hatte im Vorfeld empfohlen, die Klassenräume regelmäßig alle 20 Minuten zu lüften.
Sie haben ein Recht darauf, in der Schule zu sitzen. Schülerinnen und Schüler wie diese Siebtklässler in Dresden. Darin sind sich die Kultusminister der Länder einig. Um die Verbreitung des Coronavirus in Schulen einzudämmen, hat das Umweltbundesamt Empfehlungen vorgelegt. Wichtigster Punkt: regelmäßiger Luftaustausch in den Klassenräumen. Empfohlen wird Stoß- und Querlüften alle 20 Minuten. Außerdem der Einsatz von CO2-Messgeräten, die anzeigen, wie viel Luft in einem Klassenraum schon verbraucht ist. Eltern- und Lehrervertreter sehen dieses Lüftungskonzept kritisch.
Die Schwächen sind, dass wir in vielen Klassenzimmern die Fenster nicht oder nur spaltweise öffnen können, dass auch Querlüftung kaum möglich ist.
Dann muss man sehen, die Temperaturen werden sich verändern in den Räumlichkeiten. Es wird kühler werden. Die Kinder sollen ja teilweise in Jacken und Schals da sitzen. Das ist letztendlich auch eine Sache, wo man nicht vernünftig lernen kann.
Aus Sicht der Präsidentin der Kultusministerkonferenz ist das Lüften auch bei niedrigen Temperaturen zumutbar.
Man kann auch während des Winters lüften, denn wenn wir die Vorschriften, die Vorgaben so einhalten, wie wir das tun, nach 20 Minuten, rund 3 bis 5 Minuten lüften, dann senkt sich die Raumtemperatur zwischen 2 und 3 Grad, auch wenn die Temperaturen außen noch weiter runtergehen.
Das Lüften sieht das Umweltbundesamt übrigens nur als einen ersten Schritt an. Langfristig sollten alle Schulen mit sogenannten Wärmetauschanlagen ausgestattet werden. Diese saugen Frischluft von außen an und erwärmen sie. Dies sei auch die nachhaltigste Lösung für den Abtransport von Viren.
Verständigt haben sich die Kultusminister zudem auf einen Vertrag für einen einheitlichen Kurs in der Bildungspolitik. Die Ländervereinbarung soll ein jahrzehntealtes Abkommen ersetzen. Vorgesehen ist unter anderem, in zentralen Abiturfächern künftig die Hälfte der Aufgaben verpflichtend aus einem gemeinsamen bundesweiten Pool zu entnehmen. Auch für Kinder der Grundschule sollen mehr einheitliche Standards gesetzt werden. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz Hubich sprach von einem historischen Tag für die Bildung in Deutschland. In Brüssel haben die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union über das künftige Verhältnis zum Ex-Mitglied Großbritannien beraten. Es geht um die Zeit nach der Brexit-Übergangsphase, die in 2,5 Monaten endet. Hauptstreitfrage in den Verhandlungen mit London ist ein Handelsabkommen. Man wolle eine Vereinbarung, aber nicht um jeden Preis, hieß es einvernehmlich in Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs forderten die britische Regierung auf, sich zu bewegen.
Wenn er kommt, wird's top secret. Michel Barnier, der Brexit-Chefverhandler, auf dem Weg zum Gipfel. Und bevor es losgeht, verlangt er heute von den Regierungschefs, alle müssen die Handys abgeben. Nichts soll nach außen dringen, wenn er mit Merkel, Macron und Co. auslotet, wo es womöglich noch Spielräume gibt für eine gütliche Trennung von Großbritannien.
Wir wollen ein Abkommen, aber natürlich nicht um jeden Preis, sondern es muss ein faires Abkommen sein, von dem beide Seiten profitieren können.
Ein Deal hinzubekommen, manche in der EU haben den Eindruck, dass London daran wieder stärker interessiert sei. Die britische Wirtschaft schrumpft auch ohne harten Brexit schon rasant genug. Vielleicht auch deshalb hieß es zuletzt häufiger, London calling, Boris Johnson am Telefon. Doch das Grundproblem der Verhandlungen bleibt ungelöst. Großbritannien will unabhängig sein, keine Vorschriften mehr von der EU. Für Brüssel jedoch ist das Voraussetzung, wenn britische Firmen auch weiter in der EU aktiv sein wollen. Ich habe der britischen Seite heute vorgeschlagen, jetzt intensiv zu arbeiten in der kurzen Zeit, die uns bleibt, um bis Ende Oktober ein Ergebnis zu erzielen. Das betrifft auch die Fischerei, das vielleicht emotionalste Thema in den Brexit-Verhandlungen, obwohl seine wirtschaftliche Bedeutung eher klein ist. Ohne Einigung stünde Großbritannien ein großer Teil der Fische in der Nordsee zu. Fischer aus der EU würden verlieren. Auf keinen Fall werden unsere Fischer die Opfer des Brexits. Wir haben uns den Brexit nicht gewünscht. Der Zugang zu britischen Gewässern bleibt zentral. Brüssel will weiter verhandeln. London kritisiert am Abend, dass die EU Zugeständnisse nur von Großbritannien erwartet. Deal oder No Deal? Auch wenn der Wunsch groß ist, die quälend langen Verhandlungen endlich zum Ende zu bringen, Brüssel wird weiter genau hinschauen, denn es geht um viel. Ein Abkommen mit Großbritannien wäre in jedem Fall der größte Handelsvertrag, den die EU bislang abgeschlossen hat.
Bislang waren sie offiziell weitgehend verboten. Online-Casinos, also Automatenspiele und das Pokern im Internet. Nach langen Verhandlungen hatten sich die Bundesländer darauf verständigt, Online-Glücksspiel künftig zu legalisieren. Anbieter sollen nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden. Dafür müssen sie sich von nun an allerdings an Vorgaben halten, die im kommenden Jahr in einem Staatsvertrag festgeschrieben werden sollen. Kritik gibt es an den Kontrollmechanismen.
Auch Glücksspiel im Internet kann süchtig machen. Neue Regeln sollen Spieler aber besser schützen. Sie müssen sich mit ihren Personalien registrieren und sollen nicht mehr als 1.000 Euro im Monat einzahlen. Regeln müssen klar verständlich in deutscher Sprache gehalten werden. Gleichzeitig mehrere Spiele bei einem Anbieter spielen soll nicht möglich sein. Und auf Suchtrisiken soll hingewiesen werden und ein automatisches Spielsucht-Früherkennungssystem greifen. Halten die Anbieter sich an die Regeln, werden sie geduldet. Ab dem nächsten Jahr sind Online-Casinos dann voraussichtlich legal. Experten warnen.
Ich halte das als Suchtforscher für das völlig falsche Signal. Dort werden Glücksspielanbieter dafür belohnt, dass sie sich in der Vergangenheit rechtswidrig verhalten haben. Und für mich ist das sowohl suchtpräventiv als auch rechtsstaatlich sehr bedenklich.
Das zuständige hessische Innenministerium, das die Legalisierung der Online-Casinos wesentlich vorangetrieben hat, weist die Vorwürfe zurück. Wer spielen will, soll nicht dazu gezwungen sein, dies illegal auf dem Schwarzmarkt zu tun, wo teils gar keine Spieler- oder Jugendschutzregeln eingehalten werden.
Was mich aber schon sehr, sehr skeptisch stimmt, ist, dass die dazugehörige Glücksspielaufsicht komplett fehlt, noch nicht installiert wurde. Das heißt, man geht mit dem Online-Glücksspiel jetzt an den Start und vergisst den Spielerschutz.
Eine geplante Kontrollbehörde soll erst 2023 vollständig die Arbeit aufnehmen. Der bundesweit größte Hersteller von Spielautomaten hat derweil angekündigt, seine Online-Casinos nicht mehr nur im Ausland, sondern jetzt auch in ganz Deutschland anzubieten.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 16. Oktober.
Ein Tief bringt dem Süden und dem Erzgebirge Regen, ein Hoch dem Norden und Nordwesten freundliche Phasen. Dort ist es heute Nacht meist trocken, sonst regnet oder nieselt es mitunter ein wenig. An den Alpen fällt oberhalb 1000 Meter Schnee. Auch morgen im Süden und am Erzgebirge durchaus noch länger Regen. Vom Niederrhein über den Nordwesten bis zur Ostsee auch mal Sonnenschein. Heute Nacht Tiefstwerte von 9 bis 2 Grad. Morgen werden zwischen 5 und 13 Grad erreicht. Auch am Samstag im Süden und Osten meist dicht bewölkt und etwas Regen, sonst neben vielen Wolken oder Nebel auch Auflockerungen. Am Sonntag nach zum Teil zähem Nebel im Südwesten freundlich, im norddeutschen Tiefland etwas Regen. Am Montag ruhiges und meist trockenes Herbstwetter.
Die Tagesthemen melden sich heute um 22.15 Uhr mit der Frage, wie ernst ist die Corona-Lage? Karin Mioska im Gespräch mit dem Infektionsforscher und Merkel-Berater Michael Mayer-Herrmann. Und Schneckentempo, warum die Schnelltest-Strategie nicht in Fahrt kommt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.